vom Deuteronomium, von der Tora überhaupt. Und das erste Kapitel 33 ist der Segen des Mose. Da habe ich einen kurzen Text rausgesucht. Und Kapitel 34 ist die Beschreibung des Todes des Mose. Und da habe ich gedacht, geben wir Mose die Ehre und nehmen uns lange Texte, die sich mit seinem Versuch befassen, nicht zu sterben. So. Ja, aber jetzt zunächst mal der Segen des Mose. Es ist ja so, wie das Buch Genesis abschließt mit dem Segen des Jakob über seine Söhne. So segnet Mose vor seinem Tod die 12 Stämme. Es sind einige interessante Unterschiede in diesen beiden Segenssprüchen. Das eine ist, dass bei Moses Segen der Stamm Simeon verloren gegangen ist. Der kommt nicht vor. Der hatte ja auch bei Jakob waren ja schon Simeon und Levi in einem zusammengenommen worden. Und Simeon ist also rausgefallen. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wenn wir dann im Buch Josua ja sehen, dass der Stammesbezirk von Simeon letztlich in Juda liegt und wahrscheinlich der Stamm in Juda aufgegangen ist. Dann Levi, der ja eigentlich bei Jakob zusammen mit Simeon gar nicht gut wegkommt. Das hat man auch darüber gesprochen damals, dass es wohl auch mit eben dem Töten der Bewohner von Sichem als Reaktion auf Dinas Vergewaltigung zu tun hat, kommt Levi hier sehr gut weg und es ist auch einer der längsten Segenssprüche, wovon ihm auch gesagt wird, er kannte seinen Vater und seine Mutter nicht und so als der ja eigentlich nur auf Gott konzentrierte dargestellt wird. Das hat natürlich auch mit den Schilderungen in der Tora zu tun, wo es die Leviten sind, die nach der Geschichte mit dem goldenen Kalb die töten, die dem Kalb gedient haben. Und vielleicht spielt auch mit, dass ja auch Mose aus dem Stamm Levi war und von daher seinem eigenen Stamm die Ehre gibt sozusagen. Und demgegenüber ist auch auffällig, dass der Segensspruch über Juda, der ja bei Jakob sehr lang ist, Juda das Königtum und möglicherweise auch den messianischen König verspricht, es hier eigentlich nur ganz kurz gesagt wird und das Königtum Judas gar nicht so wichtig ist, während genau wie im Jakobssegen Josef ja einen ausführlichen Segensspruch hat. Und all die anderen Stämme haben, ähnlich wie es bei Jakob ist, auch jeweils nur recht kurze Sprüche. Und ich fand einfach hier interessant etwas zum Spruch über den Stamm Benjamin, was auch heute in Jerusalem hohe politische, religiöse Aktualität hat. Und zwar hat mich darauf gebracht, Jeschaja Leibowitz, und ich habe dann nachher auch im Originaltext den Midrasch, den er erwähnt, nachgeschaut. Also Jeschaja Leibowitz schreibt dazu, von den Segensverheißungen, die Mose allen Stämmen Israels gibt, möchte ich mich nur mit einem befassen, weil wir aus ihm hochaktuelle Schlussfolgerungen ziehen können. Mit dem Segen über den Stamm Benjamin, der stilistisch recht schwierig und dessen Wortlaut nicht eindeutig ist. Benjamin wird als Freund des Ewigen bezeichnet und von ihm wird gesagt, er wohnt in Sicherheit und zwischen seinen Schultern wohnt er. Die traditionelle Auslegung, halb Wortsinn, halb homiletische Deutung, bezieht diese Worte auf die Tatsache, dass das Heiligtum auf dem Tempelberg sich im Gebiet des Erbbesitzes des Stammes Benjamin befand. Und wenn das Heiligtum die Wohnstätte der Herrlichkeit des Ewigen ist, dann wohnt er zwischen seinen Schultern. Aber dies wirft eine Frage auf. Es heißt, bedeckt ihn den ganzen Tag. Den ganzen Tag? Welcher Tag? Es geht nicht um einen 24-stündigen Tag, die Zeit einer Erdumdrehung. Der Tag des Heiligen, gepriesen sei er, ist die Ewigkeit. Also ist seine Wohnstätte ewig. Aber unsere Augen sehen, dass sie nicht ewig war. Der Tempel ist zerstört und dieser Ort ist entweiht und heute steht auf ihm ein fremder Tempel. Aber es gibt eine überraschende Aussage des Midrasch im Midrasch Pitron HaTorah. Dies ist ein Midrasch aus der Zeit der Geonim, in dem es viel Material aus anderen Midrashim, die wir kennen, gibt, aber auch Midrashim, von denen wir nicht wissen, ob sie original von ihm stammen oder aus Quellen, die uns verloren gegangen sind. Und siehe, in diesem Midrash wird etwas gesagt über bedeckt ihn den ganzen Tag und zwischen seinen Schultern wohnt er. Es wird gesagt, dass dieser prophetische Segen Moses sich tatsächlich erfüllt hat. Denn der Tempel, der heute dort steht, der Tempel einer fremden Nation, ist kein Ort des Götzendienstes. Dieser Tempel ist das Heiligtum einer Nation, die seine Einheit anerkennt und die Absicht hat, ihm zu dienen, auch wenn sie nicht die Tora empfangen hat und ihm nicht durch das Einhalten der Gebote dient. Es stellt sich heraus, dass dies immer noch ein Ort des Heiligtums derer ist, die ihm in Wahrheit dienen. Also so fasst es Leibowitsch zusammen. Und im Midrasch selber heißt es also, denn dieses Haus ist ein Haus des Gottesdienstes für jede Nation, in deren Händen es ist, und es ist ein vorzüglicher, erwählter und ehrenwerter Ort. Auch heute machten es jene Menschen, in deren Händen es ist, zu einem vorzüglichen, erwählten und ehrenwerten Haus des Gottesdienstes. Und jener Gottesdienst, so heißt es, ist dem einen Gott geweiht, der Himmel und Erde geschaffen hat und dem die Geschöpfe gehören. Und daher heißt es den ganzen Tag, bis der Lehrer der Gerechtigkeit kommt und der künftige Tag. Und an diesem Tag wird der rechte Dienst wieder aufgenommen werden und vor dem Allmächtigen angenommen werden, wie es heißt, und angenehm wird ihm sein das Speiseopfer Judas. Ja, also dieser Midrasch eben datiert in die Zeit der Geonim, das heißt so etwa 7. Jahrhundert bis 1035. Kann natürlich mit dem Heiligtum, das zu der Zeit da steht, nur den Felsendom, das muslimische Heiligtum meinen, und das ja auch bis heute dort steht. Und hier eben wirklich eine überraschende Interpretation oder vielleicht auch gar nicht so überraschend, zu sehen, dass dieser muslimische heilige Ort nicht negativ gesehen wird, sondern als einen Tempel, in dem dem Schöpfer der Welt gedient wird. Und es das heißt dann so am Ende im Midrasch, ja, wenn der Lehrer der Gerechtigkeit kommt, also vielleicht in den messianischen Zeiten wird es vielleicht mal anders aussehen, aber das ist sozusagen nicht unser Problem. Also, solange nicht die messianischen Zeiten da sind, ist es also völlig in Ordnung, dass der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee da weiter stehen und sind die als Orte des Dienstes am einen Gott zu sehen. Und auch Leibowitsch vor ja, jetzt schon fast 40 Jahren, hat 35 Jahren, hat geschrieben, dass das hochaktuell ist. In den letzten Jahrzehnten ist es noch hochaktueller geworden, bei all den jüdischen Organisationen, die planen, einen dritten Tempel zu bauen, die Gebetsrechte für Juden auf dem Heiligen Bezirk haben wollen. Und wäre vielleicht gar nicht so schlecht, sich zu erinnern an diesen Text, der sagt, wir können es doch eigentlich so lassen, wie es im Moment ist. Und man muss da nicht mit Gewalt was anderes schaffen wollen. Ja, es sind dazu Anmerkungen, Nachfragen. Frau Dankowski.
Zwei Fragen bitte. Die erste ist so eine mehrsprachliche, nach der Metapher zwischen den Schultern. Ist das ein geläufiger Ausdruck? Ist damit etwas, spielt das auch auf geografische Verhältnisse an? Oder ist das ein besonderer Sitz, sage ich mal, von, ja, wenn Sie mir sicher was zu sagen können. Ja, und das zweite. Genau, das geht in die Richtung, was Sie zuletzt sagten. Also, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja wirklich starker Tobak, ne? So ganz ungewöhnlich. Und wie mag denn da wohl die Rezeption sein? Also, ich denke mal auch bei, vielleicht gerade so bei den Orthodoxen, die ich ja nun für die halte, die sich intensiv mit der Tora beschäftigen und der ganzen Auslegungstradition, wie geht man dann mit so einem Text um?
Ja, also sprachlich gesehen, das ist jetzt nicht ein wahnsinnig häufiger und sicherlich nicht im symbolischen Sinne häufiger Ausdruck. Aber jetzt, wo Sie es gerade auch topografisch angehen, fällt mir eigentlich ein, dass das sozusagen, was zwischen den Schultern ist, ist ja auch ein bisschen niedriger als die Schultern, könnte man sagen. Und das passt eigentlich für den Heiligen Bezirk. Denn auf der einen Seite östlich liegt der Ölberg, der höher als er ist. Und auf der anderen Seite ist der westliche Hügel von Jerusalem, der auch in einigen Stellen höher ist. Also von daher könnte man schon sagen, das ist ein heiliger Ort, der sich zwischen zwei höheren Hügeln befindet. Das macht also da durchaus Sinn. Und ansonsten hat es vielleicht auch was damit zu tun, wenn man sich vielleicht auch so ähnlich wie das ja auch im Schöpfungsbericht ist, sich Gott als so ein bisschen eine Art brütend, oder so wie ein Vogel sozusagen vorstellt, dann könnte man sich das auch eben gerade auf dem Nacken vorstellen. Aber ich glaube, fast der topografische Aspekt ist sogar wichtiger. Wie gehen damit Orthodoxe um? Midrashim natürlich, also solche Midrashim, abgesehen von den halachischen, sie sind eben nicht halachisch. Das heißt, sie bringen keine verpflichtenden Aussagen, sondern sind homiletische Aussagen. Und das heißt, sie werden ernst genommen, aber man muss nicht jeden Midrash akzeptieren und kann natürlich auch andere vermutlich finden, die in andere Richtungen gehen. Und das ist schon ein bisschen Geschmacksfrage dann vielleicht auch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich selber hatte, bevor ich den Text von Leibowitz gesehen habe, von diesem Midrasch noch nie gehört. Das ist nicht einer von den allerbekanntesten sozusagen. Und ich habe da mal das Gefühl, dass ich wahrscheinlich nicht die Einzige bin, die Midraschim kennt, aber diesen hier nicht. Und es ist auch so ein bisschen, ist ein relativ später Midrasch. Und da gibt es eben andere, die bekannter sind. Aber andererseits sind solche Midraschim dann auch immer die Möglichkeit, und das wollte sicher auch Leibowitz machen, zu sagen, wir haben das aber auch in unserer Tradition. Und wir können auch das, denn man wählt ja eigentlich immer aus der Tradition, was man fruchtbar machen will. Und zumindest, und ich vermute mal, wenn man weiter nachgräbt, wird man wahrscheinlich auch noch einige andere Sachen finden können. Und es ist auf jeden Fall möglich, darauf aufzubauen. Und auch wirklich vielleicht unter der Absicht zu sagen, wir möchten sehen, wie wir die heutige Konfliktsituation entschärfen können. Und da haben wir zumindest einige Beispiele aus der Tradition. Das mit.
Ja.
Sie sind noch stumm geschaltet.
Oh, dann habe ich. Weiß nicht.
Ja, Sie hatten wahrscheinlich, am Anfang waren Sie zu hören und dann nicht mehr.
Ach so, na ja, gut. Verzeih mir dann. Aber danke für diese Antwort, weil das habe ich selber auch gedacht. Was ist das denn mit dieser aktuellen Situation? Aber ich habe schon genug verstanden. Ich wollte nur eine Bemerkung machen, auch noch über bei den ersten Satz, dass diesen Vers, diesen Segen, stilistisch recht schwierig und dessen Wortlaut nicht eindeutig ist. Und das daraus, was Sie gerade gesagt haben, spricht das eigentlich auch, he? Wenn ich das gut verstehe. Und ich habe selber hier eine Übersetzung aus den Tenachon, was ich immer habe. Das steht da, dass die ersten fünf Verse von 33, dass sie eigentlich so schwierig sind, dass die eigentlich kaum zu übersetzen sind. Und dann habe ich selber so gedacht von, ja, oder jedes Mal neu interpretieren muss, denke ich, habe ich auch draus. Und dann habe ich gedacht von, ja, die Französen sagen traduire, c'est trahir. Und hier, also übersetzen ist Verrat. Und dann habe ich eigentlich gedacht, hier ist es eigentlich noch mehr als Verrat eigentlich. Also geht das eigentlich mal wohl? Und ich habe auch mal aus Spaß gesagt, ja, kein Mitleid mit der Gemeinde. Wir reden alles in Hebräisch. Und dann müssen wir das mal versuchen zu erklären. Also, wie geht man dann im Judentum oder in ihren Kreisen damit um, dass es so ein schwieriger Text ist, die eigentlich nicht zu übersetzen ist, oder man immer wieder neu? Das wollte ich mal gerne wissen.
Ja, das ist natürlich gerade in solchen dichterischen, prophetischen Texten so, dass auch bei dem Jakobsegen, da hatten wir ja auch den Kommentar von Benno Jakob und der macht das da ähnlich. Der gibt keine durchgehende Übersetzung, sondern Ansätze Vers für Vers, wie man es eventuell übersetzen könnte. Also es ist wirklich dieses ganz große Zögern da. Und was eigentlich gerade bei solchen Dingen geschieht, ist eben die Midrasch-Auslegung. Denn der Midrasch ist sich ja nicht wirklich dem Wortsinn verpflichtet. Der Midrasch darf legitim Dinge jenseits des Wortsinns, manchmal vielleicht sogar auch gegen den Wortsinn auslegen. Und von daher sind gerade solche Texte, könnte man sagen, ein gefundenes Fressen für den Midrasch, zu versuchen, die Dinge homiletisch auszulegen. Und man sollte natürlich nicht den Text dabei vergewaltigen, aber man kann sich halt von so strengen wörtlichen Auslegungen in solchem Fall und lösen. Und es ist auch immer so, sobald es eben keine Halacha ist, ist es auch nicht schlimm sozusagen. Also wenn ich nicht aus einem Vers eine Folgerung ziehen muss, ja, wie soll ich denn jetzt leben? Sondern es mehr um theologische Interpretationen gibt, dann kann ich eben auch versuchen, das übertragend zu deuten und können auch unterschiedliche Auslegungen nebeneinander stehen bleiben und irgendwo auch zu merken, ja, es gibt immer eine Grenze dessen, wie man einen Text wirklich hundertprozentig verstehen kann. Und auch zu sehen, wie natürlich jede Zeit ihre eigenen Interpretationen hat. Es wäre nicht möglich, den Midrasch, den wir gerade gesehen haben, ein paar hundert Jahre bevor der Felsendom gebaut wurde, hätte man ihn nicht so schreiben können, denn da war der Ort ja verwüstet. Also das sind natürlich zeitbedingte Dinge und eben für den Midrasch ist das legitim. Der darf das machen. Herr Müller.
Ich möchte gerne nochmal auf diesen Ausdruck kein Ort des Götzendienstes kommen. Was kann ich daraus entnehmen? Weil der Text geht ja dann weiter, auch wenn sie nicht die Tora empfangen hat, also die Nation, und ihm nicht durch Einhalten der Gebote dient. Es stellt sich heraus, dass dies immer noch ein Ort des Heiligtums derer ist. Jetzt würde ich ergänzen, die auch ihm in Wahrheit dienen. Heißt das, entweder ist das eine Betonung der Toleranz unter den jetzigen drei Religionen, oder ist das eine Vereinheitlichung in der Anbetung desselben Gottes? Wie kann man das verstehen? Ein
Würde es
Götzendienst,
eher
ja.
in Richtung der Toleranz sehen. Also sozusagen, das Judentum erwartet nicht von allen Menschen, dass sie nach der Tora leben sollen. Die Tora ist Israel gegeben. Es erwartet ja nach den noachitischen Geboten, dass die Menschheit keinen Götzendienst hat, dass sie dem einen Gott, dem Schöpfer, dient. Und das reicht sozusagen. Und das wird hier in dem Text im Fall des Islam deutlich, dass da, und das ist auch wirklich überhaupt nicht strittig in jüdischer Theologie, dass der Islam Monotheismus ist, das ist ein Stück einfacher als mit dem Christentum. Von daher denke ich in dem Fall, das ist sicher was, was so gut wie alle Juden übernehmen können, zu sagen, natürlich die Muslime dienen auch dem Schöpfer und dem einen Gott. Frau Fichtbauer.
Wir haben jetzt aber vermieden zu sagen, denselben Gott.
Doch, ich würde davon ausgehen, dass das, wenn ich von einem Gott rede, muss es derselbe Gott sein. Der kann nicht. Doch, doch, das würde ich durchaus sagen, dass alle demselben Gott dienen, ihn vielleicht mit etwas unterschiedlichen Aspekten manchmal betonen können, aber auch in vielen, die gemeinsam sind. Aber natürlich, derselbe eine Gott. Doch, das war kein Versuch, dem zu entgehen.
Mit vielen verschiedenen Aspekten.
Ja, das.
Ja.
Frau Fichtbauer. Sie sind noch stumm geschaltet.
Kann man mich verstehen?
Ja, jetzt kann man sie gut
Okay,
verstehen.
ja. So, ich frage mich, warum sagt der Autor nicht, dieser Tempel ist das Heiligtum einer Religion, die Gott anerkennt und die Absicht hat, ihm zu dienen? Ich sehe unter diesen manifesten Formulierungen eine gewisse verborgene Kritik. indirekt am Christentum, nämlich nochmal seine Einheit anerkennt, nochmal Nation statt Religion, denn der Islam ist keine Nation, sondern der Islam ist eine Religion. Und das stört mich etwas. Also Manifest ist klar, was da steht, aber die verborgene Aussageabsicht, die scheint mir ein bisschen merkwürdig durch. Und am Schluss, die ihm in Wahrheit dienen auch, das ist meines Wissens auch eine Vereinnahmung des Islam. Und zwar denke ich da, als Mohammed versuchte in Medina den drei jüdischen Familien klarzumachen, dass Allah doch derselbe wäre wie Jahwe, dass sie gesagt haben, nee, also da gibt es also erhebliche Unterschiede. Und dann hat er diese drei Familien entweder eliminiert, indem er sie umgebracht oder vertrieben hat. Jetzt hier ist das allerdings so schön eigentlich mit ihm, in Wahrheit dienen, also meines Erachtens eine Vereinnahmung, man kann es auch Toleranz nennen.
Ja, wir haben natürlich keinen Text aus dem 20. oder 21. Jahrhundert, der die Sprache heutiger Toleranz hat. Also das ist in jedem Fall, denke ich, muss man im Hintergrund haben.
Nation?
Nation, denke ich, ist schon etwas, was man auch auf den Islam, denn man spricht ja von der islamischen Umma, der islamischen Nation. Also es ist schon sozusagen Nation, nicht in dem Sinne, wie wir das heute als Nationalität verstehen, sondern als eine Gemeinschaft, die als Religion da ist. Also wie man auch die Kirche, ich denke, das ist in dem Sinne, würde ich sagen, auch von islamischer Seite hätte man, glaube ich, kein Problem mit dieser Bezeichnung als Nation, eben wie gesagt, nicht im Sinne des 19. Jahrhunderts, sondern im Sinne als der Gemeinschaft, die Gläubigen einschließt.
Ja, aber Umma ist nicht gleich Nation, nein. Nee. Das ist die Gemeinschaft aller Gläubigen, aber...
Dann können Sie sich mit mir streiten, ob ich es ins Deutsche anders hätte übersetzen können.
Ja, vielleicht.
Also im Hebräischen ist das im Grunde genommen, also im modernen Hebräischen ist das ein Doppelwort, was man eben für den heutigen modernen Nationenbegriff nehmen kann und für die Gemeinschaft der Gläubigen. Aber im hebräischen Text ist eigentlich klar, dass es darum geht, um die... was vielleicht auch auf Hebräisch ist, es eben die Umma und nicht das Le'om. Es gibt im Hebräischen gibt es für auch das Wort Le'om für Volk und das ist eigentlich, wird heute für den modernen Nationenbegriff benutzt. Mhm. Also das wäre das eine. Und also es gibt sicher schon auch, also deswegen sage ich, es ist keine Toleranz der heutigen Zeit. Sozusagen natürlich fände man es besser, dass Leute, die Tora einhalten, den Gottesdienst führen. Aber ich würde sagen, für die damalige Zeit ist es gar nicht so wenig zu sagen, dass man es trotzdem anerkennt, dass auch diese Religion ihre Berechtigung als monotheistische Religion hat.
Mhm. Mhm. Ja, und die seine Einheit anerkennt. Welche Religion macht das nicht?
Es ist hier die Frage, bei dem Midrasch bin ich jetzt nicht sicher sozusagen, ob da auch eine Spitze gegen das Christentum sein soll, zu sagen, okay, die Muslime machen das, aber die Christen nicht. Bei dem Text hier bin ich mir nicht sicher, weil es offensichtlich eben um das muslimische Heiligtum geht. Es ist keine Frage, dass das natürlich eine große theologische Streitfrage ist, denn während das im Islam sozusagen, es gibt vielleicht irgendwo Randerscheinungen, wo mal jüdische Theologen gesagt haben, beim Islam ist das nicht so sicher, aber das ist wirklich nichts, was sich durchgesetzt hat, während es im Christentum im Jahr sehr diskutiert wird, ob es als monotheistische Religion gilt. Das stimmt schon. Ich bin nicht sicher, dass es in diesem spezifischen Text da steht, sondern eher habe ich den Eindruck, hier das Gemeinsame zwischen Judentum und Islam zu zeigen und in diesem konkreten Text interessiert sozusagen das Christentum nicht weiter, weil ja eben auch für die Christen dieser Ort seine Bedeutung verloren hat, nachdem sie sich ihren eigenen heiligen Ort in Jerusalem mit der Auferstehungskirche geschaffen haben und sehr ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dem Tempelberg dann hatten. Ja, ich glaube, dann können wir den Segen über Benjamin so lassen und uns jetzt diesem langen Midrasch zuwenden, wo Mose versucht, dem Tod zu entgehen. Und das ist, denke ich, auch so, in der Bibel wird es uns in einem Vers erzählt, dass Mose starb. Also ganz nüchtern, also wirklich ganz, und an diesem Punkt wird auch nicht mehr beschrieben, dass Moses nochmal versucht, Gott zu überreden, damit ich vielleicht doch ins Land kommen kann. Es wird ganz nüchtern, eigentlich in ein paar Versen verabschieden wir uns von diesem Mann. Und es scheint, dass der Midrasch das auch nicht ertragen konnte und hat das also riesig ausgemalt. Und ja, von daher hören wir uns jetzt erstmal diesen Midrasch an und ich habe danach noch ein paar theologische Weiterentwicklungen dazu. Und das ist eben auch die Freiheit des Midrasch zu einem Text, der nicht halachisch ist, aber der im Grunde genommen viel an Theologie und an Konzeption von, wie man Leben und Tod sieht, wie man die Macht des Gebetes sieht, auch das sind Dinge, die zum Ausdruck kommen. Also von daher, da werden eine Menge theologische Gedanken angesprochen. Ja. Also zunächst mal geht es um den Vers, mit dem der Segen des Mose anfängt, dass eben ausdrücklich gesagt wird, vor seinem Tode. Was heißt vor seinem Tode? Die Rabbinen sagen, was tat Mose? Er nahm den Todesengel, warf ihn vor sich hin und segnete dann die Stämme. Jeden besonders, gemäß seines Segens. Rabbi Meir sagte, der Todesengel kam zu Mose und sprach zu ihm, Gott sendet mich zu dir, du sollst heute enthoben werden. Geh weg von hier, fuhr ihn Mose an. Ich will Gott preisen, wie es heißt, ich will nicht sterben, sondern leben und erzählen die Taten Jahs. Was brüstest du dich, entgegnete ihm der Todesengel. Er hat einen, der ihn preist. Himmel und Erde preisen ihn in jeder Stunde, wie es heißt. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Mose sprach, ich heiße sie schweigen und preise ihn, wie es heißt, das hatten wir im letzten Wochenabschnitt, horchet ihr Himmel, ich will reden. Der Todesengel kam zum zweiten Mal zu ihm. Was tat Mose? Er sprach den ganzen Gottesnamen aus und der Engel nahm die Flucht, wie es heißt, denn den Namen des Ewigen rufe ich an. Als derselbe zum dritten Male zu ihm kam, dachte er, weil er von Gott gesandt ist, muss ich mich dem Rechte fügen. Woher lässt sich das beweisen? Weil es heißt, siehe der Fels, fehllos ist sein Wirken. Rabbi Yitzchak sagte, die Seele Moses schied sich schwer. Moses unterhielt sich mit ihr und sprach, denke, meine Seele, dass der Todesengel über dich Gewalt gewinnen will. Die Seele antwortete, das wird Gott nicht tun, denn du errettest meine Seele vom Tode. Dann sprach er, hast du sie, die Israeliten, weinen sehen und mit ihnen geweint? Sie antwortete, errettet mein Auge vom Weinen. Er sprach zu ihr, denkst du, dass man dich in die Hölle hinabstoßen will? Sie antwortete, er rettet meinen Fuß vom Fall. Er sprach zu ihr, und wohin wirst du einst gehen? Sie antwortete, ich werde vor dem Ewigen im Lande der Lebenden wandeln. Als Mose das hörte, gab er ihr die Erlaubnis mit den Worten, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Als die Tage herannahten, wo Mose aus der Welt scheiden sollte, sprach Gott zu ihm, siehe, deine Tage sind herangekommen. Mose sprach vor ihm, Herr der Welt, nach all dieser Anstrengung sagst du zu mir, siehe, deine Tage sind herangekommen? Nein, ich will nicht sterben, sondern leben und die Taten des Ewigen erzählen. Das kannst du nicht, erwiderte Gott, denn das ist aller Menschen Bestimmung. Rabbi Ibo sagte, Mose sprach, mit dem Worte, mit welchem ich dich unter 60 Myriaden, die deinen Namen heiligen, gepriesen, willst du den Tod über mich verhängen, wie es heißt, siehe, hen, es nahen sich deine Tage zu sterben? Alle deine Maße sind doch Maß gegen Maß. Hier wäre ein schlechtes Maß gegen ein gutes. ein mangelhaftes gegen ein volles, ein beschränktes gegen ein weites. Auch dieses Maß, entgegnete Gott dem Mose, das ich dir mit Hen angekündigt, nämlich, siehe, hine, ich sende einen Engel vor dir her, und siehe, Hen, dem Gerechten wird schon auf Erden vergolten. Und siehe, hine, ich sende euch den Propheten Elia. Und so wie du mich unter 60 Myriaden erhoben hast, so will ich dich einst auch unter 55 Myriaden vollkommener Gerechter erheben. Wie es heißt, Hen. Das Wort Hen hat so viel in der Zahl. Hey ist 5 und Nun ist 50. Rabbi Jochanan bemerkte, 10-mal steht das Wort Tod, Met, über Mose geschrieben. Nämlich, siehe, es nahen sich deine Tage zu sterben, Lamut, und stirb, Umut, auf dem Berge, denn ich muss sterben, Met, denn ich weiß, dass ihr nach meinem Tode, Muti, übel handeln und vom Wege abweichen werdet. Siehe, während ich noch bei euch lebe, seid ihr widerspenstig gegen den Ewigen und wie viel mehr nach meinem Tode, Muti. Und dies ist der Segen, mit dem Mose die Kinder Israels segnete vor seinem Tode, Mutto. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb, Bemutto. So starb Vayamot, Mose da selbst, der Knecht des Ewigen. Und es geschah nach dem Tode, Mot, Moses. Mose, mein Knecht, ist gestorben, Met. Daraus erhält, dass sogar 10-mal über ihn beschlossen war, dass er nicht in das Land Israel kommen sollte. Aber dieses harte Urteil über ihn nicht besiegelt ward, bis endlich der große Gerichtshof über ihm erschien und ihm verkündete, es ist von mir beschlossen, dass du nicht über den Jordan gehen sollst. Wie es heißt, denn du sollst nicht über diesen Jordan gehen. Das war aber noch gering in Moses Augen, welcher viele Mal gesagt hat, Israel hat oftmals große Sünden begangen, und als ich für sie flehte, nahm er das Gebet von mir an, wie es heißt, lass ab von mir, ich will sie vertilgen, und was steht da selbst? Gott bedachte sich des Bösen. Es heißt, ich will es schlagen mit Pest und es vertilgen. Was steht da selbst? Und der Ewige sprach, ich verzeihe. Und ich, der ich von meiner Jugend an nicht gesündigt habe, um wie viel mehr, dass er, wenn ich für mich bete, es von mir annehmen wird. Da Gott sah, dass die Sache in den Augen Moses so gering erschien und er nicht im Gebete stand, schwur er eilends bei seinem großen Namen, dass er nicht in das Land Israel kommen sollte. Wie es heißt, darum sollt ihr dieses Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben will. Unter darum ist nichts anderes als Schwur zu verstehen. Vergleiche in 1 Samuel 3, darum schwöre ich, also die beiden Worte zusammen, dem Haus Elis. Als Mose sah, dass über ihn der Gerichtsbeschluss besiegelt war, legte er sich Fasten auf, zog einen kleinen Kreis um sich und stellte sich hinein und sprach, ich weiche nicht eher von hier, bis der Beschluss aufgehoben ist. Was tat Mose? Er kleidete sich in Sack und hüllte sich in Sack, bestreute sich mit Asche und stand in Gebet und Flehen vor Gott, so dass Himmel und Erde und die ganzen Ordnungen der Schöpfung erbebten. Was tat Gott? Er rief in jedes Tor der Feste des Himmels und in jeden Gerichtshof, dass sie das Gebet Moses nicht annehmen und es nicht vor ihm aufsteigen lassen sollten, weil der Beschluss über ihn besiegelt worden sei. Da rief Gott den Engel, welcher über das Ausrufen gesetzt war, mit dem Namen Achasriel, schnell herbei, und er sprach zu den Dienstengeln, steiget hinab und verschließet alle Tore der Feste des Himmels. Denn stark ertönet die Stimme eines Gebetes nach der Höhe. Sie wollten aufsteigen zur Feste wegen der Stimme von Moses Gebet. Denn das Gebet Moses glich einem Schwerte, welches zerriss, zerreißt und zerschneidet, und es hält nichts zurück, denn sein Gebet war von gleicher Bedeutung wie der unaussprechliche Gottesname. Denn er hatte es gelernt von seinem Lehrer Sagsagel, dem Schreiber der Kinder der Höhe. Über jene Stunde heißt es, und ich hörte hinter mir die Stimme eines großen Getönes. Gepriesen sei die Herrlichkeit des Ewigen von ihrem Orte. Unter Getöne ist nichts anderes als Beben und unter groß niemand anders als Mose zu verstehen, wie es heißt, auch der Mann Mose war sehr groß im Lande Ägypten, in den Augen der Diener Pharaos und in den Augen des Volkes. Was bedeutet das? Gepriesen sei die Herrlichkeit des Ewigen von ihrem Orte. In der Stunde, als die Wagenräder und die Seraphim des flammenden Feuers sahen, dass Gott das Gebet Moses nicht annahm und auf ihn keine Rücksicht nahm und ihm nicht Leben spendete und ihn nicht in das Land Israel kommen ließ, sprachen sie, gepriesen sei die Herrlichkeit des Ewigen von ihrem Orte, vor welchem kein Ansehen der Person ist, weder für den Kleinen noch für den Großen. Woher lässt sich beweisen, dass Mose in diesem Moment 515 Mal betete, aus und ich flehte, war Etranan, zum Ewigen zu dieser Zeit also. Das Wort war Etranan, hat 515 in der Zahl. In dieser Stunde sprach Mose vor Gott, Herr der Welt, dir ist offenbar und bekannt, welche Mühen und Anstrengungen es mir in Bezug auf die Israeliten gekostet hat, bis sie an deinen Namen glaubten, wie sehr ich mich um die Vorschriften bemüht habe, bis ich ihnen Gesetz und die Vorschriften beibrachte. Ich dachte, so wie ich sie in Bedrängnis gesehen, so würde ich sie einst in ihrem Glücke sehen. Jetzt ist das Glück Israels gekommen. Und du sprichst zu mir, du sollst nicht über diesen Jordan gehen. Siehe, dadurch machst du doch deine Tora ungültig, wie es heißt, an seinem Tage sollst du ihm seinen Lohn geben. Lass nicht die Sonne darüber untergehen, denn er ist arm und seine Seele schmachtet danach, dass er nicht über dich schreie zum Ewigen und du eine Sünde auf dich ladest. Ist das eine Vergeltung für 40-jährige Arbeit, die welche ich geleistet habe, bis sie ein heiliges und treues Volk wurden, wie es heißt, Juda benimmt sich zügellos gegen Gott und gegen den treuen Heiligen. Nun blieb dem Mose nur noch eine Stunde Frist. Da sprach er vor Gott, Herr der Welt, wenn du mich nicht in das Land Israel kommen lässest, so lasse mich hier in dieser Welt, dass ich lebe und nicht sterbe. Da antwortete ihm Gott, wenn ich dich nicht sterben lasse in dieser Welt, wie soll ich dich beleben in jener Welt? Und nicht nur das, du machst auch mein Gesetz trüglich, denn es steht in meinem Gesetze durch dich geschrieben, aus meiner Hand rettet niemand. Herr der Welt, fuhr Mose vor Gott fort, wenn du mich nicht in das Land Israel kommen lassen willst, so lass mich sein wie die Tiere des Feldes, die Kraut essen und Wasser trinken und leben und die Welt sehen. Es möge meine Seele wie eins von ihnen sein. Gott entgegnete, es ist genug. Mose aber fuhr fort, Herr der Welt, wenn nicht, so lass mich in dieser Welt wie dieser Vogel sein, der nach allen vier Himmelsgegenden fliegt, seine Nahrung täglich sammelt und zur Abendzeit zu seinem Neste zurückkehrt. Es möge meine Seele wie einer von ihnen sein. Es ist genug, sprach Gott. Was heißt das, es ist genug? Gott sprach zu ihm, es ist genug, was du geredet hast. Da Mose sah, dass ihn kein Geschöpf vom Wege des Todes erretten konnte, sprach er die Worte, der Fels, fehllos ist sein Wirken, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue ohne Falsch, gerecht und gerade ist er. Was tat Mose? Er nahm die Rolle und schrieb darauf den Gottesnamen und das Buch des Liedes. Er hatte aber noch nicht ganz zu Ende geschrieben. So war der Augenblick eingetreten, in dem er sterben sollte. Da sprach Gott zu Gabriel. Gabriel, geh und hole Moses Seele. Herr der Welt, entgegnete er vor ihm. Wer so wichtig ist wie 60 Myriaden, wie kann ich dessen Tod ansehen? Und wer solche Eigenschaften besitzt, wie kann ich den mit Zorn behandeln? Darauf sprach Gott zu Michael. Geh und bring du Moses Seele. Er sprach vor ihm, Herr der Welt, ich war ihm ein Lehrer und er war mir ein Schüler. Ich kann seinen Tod nicht sehen. Darauf sprach Gott zu dem ruchlosen Samael, geh und bring du Moses Seele. Sofort rüstete er sich mit Zorn und umgürtete sich mit seinem Schwerte und hüllte sich in Grausamkeit und ging zu Mose. Als er ihn sah, da saß er und schrieb den vollen Gottesnamen, und der Glanz seines Ansehens glich der Sonne, und er war einem Engel des Ewigen der Heerscharen ähnlich. Da fürchtete sich Samael vor Mose und sprach: Fürwahr, keine Engel können die Seele des Mose nehmen. Bevor aber Samael sich dem Mose zeigte, wusste Mose schon, dass er gekommen war. Als Samael den Mose erblickte, ergriff ihn Zittern und Beben wie eine Gebärerin. Und er fand keinen Anlass, mit Mose zu reden, bis endlich Mose dem Samael zurief: Kein Friede, spricht der Ewige den Frevlern. Was willst du hier? Fragte er ihn. Samael antwortete: Um deine Seele zu holen, bin ich gekommen. Mose: Wer sendet dich? Samael: Der, welcher alle Geschöpfe erschaffen hat. Mose: Du wirst meine Seele nicht bekommen. Samael: Die Seelen aller Weltbewohner sind mir übergeben. Mose: Ich habe mehr Kraft als alle Weltbewohner. Samael: Worin besteht deine Kraft? Mose: Ich bin Amrams Sohn. Ich bin vom Leib meiner Mutter beschnitten in die Welt gekommen. Ich brauchte nicht beschnitten zu werden. Am Tage, da ich geboren wurde, konnte ich sofort reden. Ich konnte gleich laufen und ich redete mit meinem Vater und mit meiner Mutter und bin nicht mit Milch gesäugt worden. Als ich 3 Monate alt war, weissagte ich, dass ich einst das Gesetz aus Feuerflammen empfangen werde. Und als ich in die Straße ging, trat ich in den Palast des Königs und nahm die Krone von seinem Haupte. Als ich 80 Jahre alt war, tat ich Zeichen und Wunder in Ägypten und führte 60 Myriaden vor den Augen aller Ägypter heraus, spaltete das Meer in 12 Teile und verwandelte das bittere Wasser in Süßes. Ich stieg empor und betrat den Weg in den Himmel, führte Krieg gegen die Engel und empfing das Gesetz von Feuer. Ich wohnte unter dem Throne von Feuer, barg mich unter einer Feuersäule und sprach mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Ich siegte in der oberen Familie und entdeckte ihre Geheimnisse den Menschenkindern. Ich empfing das Gesetz aus der Rechten Gottes und lehrte es die Israeliten. Ich führte Krieg mit Sichon und Og, den beiden Heldenkönigen der Welt, welchen zur Zeit der Flut die Wasser wegen ihrer Höhe nur bis zu den Knöcheln reichten. Ich hieß Sonne und Mond in der Höhe der Welt stillstehen, schlug sie mit dem Stabe in meiner Hand und erlegte sie. Wer ist unter den Weltbewohnern, der solches auszuführen vermag? Geh weg von hier, du Frevler, du hast kein Recht, so zu sprechen. Geh, fliehe vor mir, ich gebe dir meine Seele nicht. Samael kehrte zurück und erstattete Bericht vor der Allmacht. Geh und bringe Moses Seele, sprach Gott wieder zu Samael. Und sofort zog er sein Schwert aus der Scheide und stellte sich bei Mose ein. Dieser wurde zornig, nahm den Stab in seine Hand, in welchem der Gottesname eingegraben war, und schlug damit den Samael mit all seiner Kraft, bis dass er vor ihm floh. Und er lief ihm nach mit dem Gottesnamen, nahm den Strahl seiner Hoheit von seinen Augen, dass er erblindete. Nun war nur noch ein Augenblick dem Mose übrig. Das Ende desselben verkündete eine Himmelsstimme mit den Worten: Das Ende deines Sterbens ist nun da. Mose sprach vor Gott: Herr der Welt, gedenke des Tages, an dem du mir im Dornbusch erschienst und zu mir sagtest: Komm, ich will dich zu Pharao senden und führe mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten. Gedenke des Tages, an welchem ich auf dem Berge Sinai stand, 40 Tage und 40 Nächte. Ich bitte dich, gib mich nicht in die Hand des Todesengels. Da ließ eine Himmelsstimme die Worte vernehmen: Fürchte dich nicht. Ich selbst werde mich mit dir und deinem Begräbnis beschäftigen. Nun erhob sich Mose, heiligte sich wie die Seraphim, und Gott ließ sich von den höchsten Himmeln herab, um Moses Seele aufzunehmen. Die 3 Dienstengel, Michael, Gabriel und Satzael, waren mit ihm. Michael machte die Lagerstätte für Mose zurecht. Gabriel breitete ein Gewand von Byssus aus zu seinen Häupten und Satzael zu seinen Füßen. Michael von der einen Seite und Satzael von der anderen Seite. Da sprach Gott zu Mose: Senke deine Augen, das eine auf das andere. Gott sprach ferner zu ihm: Lege deine Hände auf die Brust. Und er legte seine Hände auf die Brust. Gott sprach abermals zu ihm: Lege deine Füße einen auf den anderen. Er legte seine Füße einen auf den anderen. In dieser Stunde rief Gott die Seele aus seinem Körper mit den Worten: Meine Tochter, 120 Jahre hatte ich dir bestimmt, dass du im Körper Moses seiest. Jetzt ist nun dein Ende gekommen, dass du herausgehst, zögere nicht. Herr der Welt, sprach sie, ich weiß, dass du der Gott aller Geister und aller Seelen bist, dass auch die Seelen aller Lebenden und Toten in deine Hand gegeben sind. Du hast mich erschaffen, du hast mich gebildet und du hast mich in den Körper Moses 120 Jahre gegeben. Und jetzt, gibt es wohl einen reineren Körper in der Welt, als derjenige von Mose ist, in dem weder übler Geruch noch Wurm noch Fäulnis gesehen wird? Darum habe ich ihn auch lieb gewonnen und ich will jetzt nicht aus ihm herausgehen. Seele, fahre aus, sprach Gott wieder zu ihr. Zögere nicht, ich lasse dich aufsteigen zu den obersten Himmeln und lasse dich wohnen unter dem Thron meiner Herrlichkeit, neben den Cherubim, Seraphim und Scharen. Sie sprach vor ihm: Herr der Welt, von deiner Schechinah von oben stiegen zwei Engel herab, Usa und Assasel, und hatten Gefallen an den Töchtern der Erde, und sie verderbten ihren Weg auf der Erde, bis du sie schweben ließest zwischen Himmel und Erde. Allein Amrams Sohn kam von dem Tage an, wo du ihm im Dornbusch erschienst, nicht mehr zu seiner Frau, wie es heißt, und Miriam und Aaron redeten gegen Mose um der kuschitischen Frau willen, die er genommen. Denn eine kuschitische Frau hatte er genommen. Ich bitte dich, lass mich im Körper Moses. Da küsste ihn Gott und nahm ihm mit dem Kuss des Mundes seine Seele. Gott weinte: Wer erhebt sich für mich gegen die Bösen? Wer steht für mich gegen die Übeltäter? Der Heilige Geist sprach: Es steht hinfort in Israel kein Prophet auf wie Mose. Die Himmel weinten und sprachen: Der Fromme ist dahin von der Erde. Die Erde weinte und sprach: Einen Redlichen unter den Menschen gibt es nicht. Und als Josua seinen Lehrer suchte und nicht fand, weinte er und sprach: Hilf, Ewiger, denn der Fromme hat vollendet, die Zahl der Redlichen unter den Menschen nimmt ab. Die Dienstengel sprachen: Gerechtigkeit des Ewigen hat er geübt. Die Israeliten weinten und sprachen: Und seine Rechte mit Israel. Diese und jene riefen: Er komme in Frieden und Ruhe auf seinem Lager, der nach Recht wandelte. Und es heißt: Das Andenken des Gerechten dauert zum Segen und seine Seele für das Leben der künftigen Welt. Ja, soweit der Midrasch. Ich finde, es ist ein mitreißender Text. Man möchte eigentlich mit Mose weinen. Ja, was sind Anmerkungen, Nachfragen? Frau Heretz.
Ja, ich finde, es ist ein sehr ergreifender, sehr, sehr bewegender Text. Es ist tolle Lyrik, vielleicht auch Poesie, aber es ist schon toll. Ich fand vor allen Dingen, also wie der Mose ringt ja mit Gott, ne? Er will nicht sterben, er will auf der Welt bleiben und argumentiert ja auch, ne, mit seiner Berufung, mit dem brennenden Dornbusch, das, mit der Feuersäule. Also er zieht viele Register oder er sagt, ich bin Aarons Sohn, beschnitten im Leibe meiner Mutter. Also auch Familie, biologisch. Am Tag, wo ich geboren wurde, konnte ich sofort laufen. Er weissagte das Gesetz und, und. Er konnte mit 3 Monaten schon ganz, ganz, ganz viel machen. Und selbst in diesem doch sehr nahenden Tod will er nochmal aufbauen und sagen: Nein, ich möchte bleiben. Ich esse lieber vom Acker die Früchte, verwandle mich. Ne? Und er macht ja eigentlich sehr, sehr sehr viel. Aber Gott sagt, jetzt ist genug. Und du musst dich auch fügen. Also ich fand, das war so eigentlich Dramatik pur. Aber auch tief. Ne? Ich kann in diesen Text, das ist mein Mann noch vorgelesen, auch tief mit reingehen. Was neu für, also vieles war neu, aber eine Sache war neu, auf Seite 5, und in dieser Stunde rief Gott die Seele aus seinem Körper mit den Worten, meine Tochter. Gott bezeichnet die Seele als Tochter. Das ist mir neu. Also Gottes Sohn und die Seele wird Gottes meine Tochter genannt. 120 Jahre hatte ich dir bestimmt, dass du im Körper Mose seist und jetzt geh auch heraus und zögere nicht. Ist das ein Gedanke, der im jüdischen Glauben noch viel vertieft ist, dass die Seele die Tochter Gottes ist? Ich fand das toll.
Ist mir bisher in anderen Texten noch nie so aufgefallen. Ich denke, es ist einerseits vielleicht auch ein poetischer Ausdruck dafür zu sagen, ja. Eben die Seele ist von Gott geschaffen und in dem Sinne seine Tochter. Aber ja, vielleicht kann man auch mehr dahinter sehen. Mir ist aufgefallen, überhaupt bei dem ganzen Text, und das müsste man noch viel genauer untersuchen, es gibt hier eine Menge Dinge, die parallel sind zu den christlichen Texten, etwa aus der gleichen Zeit oder vielleicht ein Stück früher, die sich mit dem Tod und der Himmelfahrt Marias befassen. Da gibt es auch die Gedanken, dass auch Maria erfährt, dass sie sterben wird und Angst vor dem Tod hat. Und auch gerade bei Maria sind es die Apostel, die sich um sie stellen. Hier bei Mose sind es die Engel. Aber das sind eine Menge an Motiven, die parallel sind. Und gerade da jetzt dieses Motiv der Tochter, also würde sich noch mal lohnen, der Sache mehr nachzugehen, glaube ich. Das, ja. Wirklich viele Dinge parallel sind. Und was Sie vorhin zitierten, dass Gott sagt, es ist genug, irgendwie könnte man auch sagen, vielleicht zeigt das, Gott hat kein Argument mehr. Er kann nur sagen, es ist genug, aber er kann nicht wirklich die Argumente des Mose widerlegen, sozusagen. Mhm. Ja, Brigitte.
Ja, und es ist ja auch Gott am Ende, der sogar traurig darüber ist, dass er das nun tun muss, ja, dass er nicht gegen dieses Gesetz, was er ja selber geschaffen hat, sich wenden kann. Und ich finde es auch, ich finde auch, dass es so ein ergreifender Text ist, weil natürlich wir alle sterben müssen und wir vielleicht auch manchmal Argumente hätten oder damit kämpfen müssen, das akzeptieren zu müssen, dass das so ist. Und natürlich haben wir keine Argumente, wie der Moses sie hat und ja auch äußerst selbstbewusst vorträgt. Das ist auch was, was ich jetzt hier sehr bewundert habe, mit welcher Überzeugung er dagegen argumentiert hat, dass er nicht nur nicht sterben will, sondern auch scheinbar nicht sterben soll, nach seiner Auffassung. Und so eine große Überzeugungskraft hat, dass selbst die Engel davor kapitulieren und sagen, nee, das können wir nicht machen. Also sehr dramatisch und ergreifend, finde auch ich, ja.
Ja, das ist überhaupt eine Tendenz in vielen Midrashim, wirklich die Gestalt des Mose noch viel größer und auch wundertätiger darzustellen. Eine gewisse Tendenz gegen die Bibel, könnte man sagen, die eigentlich versucht, ihn ziemlich eben immer als Mensch zu haben und letztlich das Instrument Gottes. Und der Midrasch geht da um einiges weiter, könnte man sagen. Ja, Frau Dankowski.
Ja, an der einen oder anderen Stelle musste ich ja auch schmunzeln, also wie sehr die Legendenbildung, sage ich mal, da schon ins Kraut geschossen ist. Mich hat das zum Beispiel, auch Herr Ritsch hatte ja die Stelle auch nochmal zitiert, so an die Kindheitslegenden Jesu erinnert, die später entstanden sind. Und die sind ja auch ein bisschen sehr eigen ausgeschmückt, was man dem Jesuskind da eben in jungen Jahren alles schon angedichtet hat. Ja, also Stichwort nochmal Legendenbildung und so große Distanz auch gegenüber dem biblischen Text, sage ich jetzt mal. Mich wundert an der einen Stelle, diese ganzen Diskussionen, die Gott dann führt, ob mit den Engeln oder mit Gott selbst, es kommt ja gar nicht, habe ich jedenfalls jetzt nicht wahrgenommen, gar nicht das Argument, also ich würde es mal so ausdrücken, um mein Leben rund zu machen, müsste ich eigentlich nochmal das Land sehen, das du versprochen hast, wofür ich mich hier eingesetzt habe, Jahr um Jahr um Jahr, und ausgerechnet, ich darf das nicht sehen. Das wäre ja das, was ich jetzt mal also als Lebenserfüllung noch unterstellen sollte, wohingegen, nun wird er da wohl auch im biblischen Text mit 120 Jahren ja wie ein junger Knabe dargestellt. Gleichwohl kann, warum hängt er so am Leben? Das scheint mir ja eher darin begründet zu sein, dass man der Zusage Gottes auf die Ewigkeit, das Leben im Lande der Lebendigen, vielleicht auch nicht so ganz traut.
Ja, also der Gedanke, dass eben, dass das doch eigentlich verdienen würde, das Land zu sehen, das kommt so ein bisschen, wo er sagt, ich habe doch Israel in seiner Bedrängnis gesehen und möchte es jetzt in seinem Glück sehen. Das wäre das so ein bisschen, aber es ist wirklich nicht das Hauptargument, das stimmt. Ja, und dass man wirklich nicht sozusagen die kommende Welt als das höchste Glück sieht, da haben wir gleich noch den Text von Soloveitchik zu, der einfach auch erklärt, warum wirklich es von all den großen Israels, von Mose, die in der Midrasch erzählt ist, auch von David erzählt wird, sie wollten nicht sterben. Das ist schon ein Argument, das immer wieder auftaucht. Herr Müller.
Ja, ich möchte auf einem anderen Gebiet aus dieser Geschichte mal ein paar Zahlen nennen. Und zwar, was ist mir aufgefallen? Joshua ben Nun heißt Sohn der 50. Moses wurde 120 Jahre alt. Das Wort war Etranan, hat 515 in der Zahl und Moses hat 515 Mal gebetet. Das heißt, die 515 hat die Quersumme 11 und 11 ist die Zahl des Leidens. Moses ist am 6. Adar geboren und am 6. Adar B gestorben. Er hat seinen Segen über 37 Tage gesprochen und die 37 ist der Zahlenwert des Wortes Weisheit.
Ja, das zeigt eben, wie man wirklich gerade in der jüdischen Mystik auch mit den einzelnen Zahlwerten mal eine ganze zusätzliche Theologie aufbauen kann. Und dieser Gedanke, dass
unter Mauern auch.
Bitte?
Unter Mauern.
Ja. Und dass Mose an seinem Geburtstag stirbt, das ist etwas, was auch von David gesagt wird. Und eigentlich von den Gerechten gesagt wird. Der Gerechte macht seine Lebensjahre voll. Er stirbt nach einem vollendeten Lebensjahr, genau, an seinem
Leben, ja. Aber Geburtstag. Was bedeutet beschnitten geboren werden? Weil da haben wir ja noch mehrere, Abraham zum Beispiel.
Ja, das gibt die Traditionen. Es ist sozusagen, er ist schon so geboren worden, wie der jüdische Mensch sein sollte, sozusagen. Es musste nicht mehr getan werden, sondern Gott hat dafür gesorgt, dass er von Anfang an so ist. Und was zeichnet ihn natürlich besonders aus?
Ja, aber sicher, aber hier dieser, ich nenne es mal dieses Gespräch mit Gott und sein Flehen um nicht sterben. Er zieht doch tatsächlich das Tun-Ergehen-System dazu an, weil er weist ja auf seine Leistungen hin und sagt, und doch lässt du mich sterben und so weiter.
Ja, ich denke, das ist ein relativ naheliegender Versuch zu sagen, wenn er nicht sterben will, Gründe zu suchen, warum er es nicht verdient hat zu sterben.
Ja, ich habe es nicht verdient.
Ja, das ist eigentlich das, was rauskommt. Und letztlich Im Grunde genommen, Gott hat kein Argument darauf, dass diese Meinung falsch ist, aber sterben muss er trotzdem. Herr Smith.
Ich wollte nur noch eben selber eingefangen. Ich finde die Diskussion, was gefragt ist, jetzt gerade auch alles sehr erleuchtend, aber es gibt so viele mehr Details, wovon ich denke, wo haben Sie das alles gefunden und wie erklärt man sich das? Kann ich das irgendwo zurückfinden?
Man könnte natürlich einen Riesenkommentar über diesen Midrash über all die schreiben, über all die Motive, die dran vorkommen, die Frage den, ja, man könnte was sagen, fast magischen Gebrauch mit dem Gottesnamen. Sozusagen, wenn Mose den Gottesnamen schreibt, wenn er den Gottesnamen in die Hand nimmt, kann er eigentlich nicht sterben. Das ist ein Thema für sich, das man gucken müsste. Und man müsste das Volk vergleichen mit anderen Midraschim, die eben die Person des Mose ausschmücken. Also, da kann eine ganze Doktorarbeit draus werden, das zu machen. Das ist also gerade eben dadurch, dass es ein später Midrasch ist, der hat eben viel Material schon aufgenommen, das im und zeigt eben wirklich auch, und manches ist wirklich an der Grenze dessen, was, würde ich mal sagen, eine eher puristische jüdische Theologie akzeptieren würde. Also Leibowitz wird wahrscheinlich diesen Text eher weniger geliebt haben, vermute ich mal. Das passt nicht in ja, so diese magischen Vorstellungen und die Engel und das alles, wäre nicht jedermanns Sache im Judentum. Aber ja, das sind durchaus Dinge, die sich in teilweise auch schon in Literatur aus der Zeit des Zweiten Tempels finden. Auch die einzelnen Engel mit ihren Namen, das sind hier Sachen, die nie in der Bibel, also Gabriel und Michael tauchen auf, aber ansonsten nicht. Das sind auch Dinge, die eigentlich schon zur Zeit des Zweiten Tempels entwickelt werden. Und eben hier wirklich einen Höhepunkt erfahren haben, würde ich sagen.
Ja, zu diesen Engelnamen, die ja wirklich sonst nirgendwo auftauchen und die auch wahrscheinlich die allermeisten von uns gar nicht kennen. Können Sie da irgendwie eine Bedeutung rauslesen? Weil ich habe die Namen ja auch nirgendwo gefunden hier
Also
im
die, also die,
Engellexikon.
teilweise waren die Namen mir auch neu. Also Samael, das ist wirklich im Grunde
Gut.
genommen, das ist der letztlich der Satan,
Der Abgefallene,
ja,
ja.
der abgefallene Engel. Die
Ja.
beiden anderen, den wir hatten, Saxael und
Saxa,
wer war es noch, Asriel,
Ethel.
denen war ich auch noch vorher nicht begegnet.
Ja.
Es gibt, ich glaube, im Jubiläenbuch, einem jüdischen Text aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert, ich glaube, da ist das so einer der ältesten Texte, wo auch mal unterschiedliche Engelnamen kommen und das sind teilweise schon alte Sachen und die eben auch gerade dann in der Literatur, die sich mit dem Himmel und dem Thronwagen Gottes befasst haben, weiterkommen. Und normalerweise muss man halt versuchen, aber gerade bei den Fällen, die wir hier hatten, fand ich das eher weniger naheliegend, aus der Wortwurzel, aus der Name des Engels gebildet ist, zu sehen, was seine Bedeutung ist. Aber das passte ja eben nicht so besonders in dem Fall. Frau Fichtbauer. Frau Fichtbauer?
Kann man mich hören?
Ja, jetzt kann man.
Aha, ja, ich möchte noch mal auf den Anfang des Midrasch zu sprechen kommen, und zwar auf das Argument, das Mose vorbringt, wenn ich ja nicht lebe, ja, ich will ja leben und erzählen die Taten des Herrn. Ich will Gott preisen und immer, ich will doch den Namen des Ewigen, den rufe ich an. Und ja, dann heißt es, nee, also dazu brauchen wir dich eigentlich nicht, denn die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und dieses, wenn ich jetzt nicht mehr bin und dich preisen kann, ja, da fehlt ja etwas Wesentliches in der ganzen Schöpfungsordnung. Und mir fiel also ein, dass ich das letzte Mal auch darüber gesprochen hatte. Und dann fiel mir ein Gedicht von Rilke ein. Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? Ich bin dein Krug, wenn ich zerscherbe. Ich bin dein Trank, wenn ich verderbe. Bin dein Gewand und dein Gewerbe. Mit mir verlierst du deinen Sinn. Nach mir hast du kein Haus, darin dich Worte nah und warm begrüßen. Das ist also ganz ähnlich hier. dann hast du ja keinen, der dich wirklich preist. Und das letzte Mal, warum kann Gott das Volk Israel nicht untergehen lassen? Erstens mal hatten wir gesagt, ja, weil die anderen dann sagen, guck mal, der Gott, der ist ja gar nichts wert. Das war das Erste. Aber das Zweite war dann auch, weil mich dann keiner mehr preist. Ja. Denn der Name Yahweh oder meine Gottheit ist eng verknüpft mit dem Volk Israel. Ja, und hier ist immer wieder, er sprach den ganzen Gottesnamen aus, immer wieder Gottesnamen, Gottesnamen, auch auf dem Stab den Gottesnamen. Und ich möchte Sie bitten, darüber noch mal etwas zu erzählen.
Ja, also das ist wirklich dieser Gedanke, dass eben nur die Lebenden Gott preisen können, was ja auch aus den Psalmzitaten kommt. Und natürlich wird damit irgendwo auch Gott gesagt, du hast eigentlich ein Interesse daran, dass man weiterlebt, denn ja, was wird sonst aus deinem Preis? Und mit dem Gottesnamen sieht man hier wirklich etwas, was im biblischen Text so nicht ist. Und ich bin auch gerade dabei, gerade die Seiten von Benno Jakobs Exodus-Kommentar zu übersetzen, wo er sich mit diesem Gottesnamen befasst. Und er sagt da ganz klar, das ist kein magischer Name, den kann man, mit dem kann man nicht irgendwie etwas erreichen. Aber das ist genau das, was er sagt auch. Aber die spätere jüdische Tradition hat es ja so gesehen. Mhm. Und das ist genau das, was wir hier sehen, dass dem Gottesnamen, sei es, dass man ihn ausspricht, was er eben eigentlich verboten ist, sei es, dass man ihn schreibt, es hat eine Macht, die fast Gott ohnmächtig macht. Da war ja auch die eine Stelle, wo Gott, als Mose noch nicht fertig ist, den Gottesnamen zu schreiben, noch schnell schwören muss, er wird ihn nicht leben lassen. Das, also diesem Gottesnamen wird eine enorme Macht, die wirklich fast schon magisch und eigentlich fast neben Gott steht, könnte man sagen, zugeschrieben. Das ist auch etwas, was eben sicher nicht so, eigentlich nicht so im Sinne der biblischen Theologie ist, aber sich ein bisschen selbstständig gemacht hat. Mhm. Und das taucht auch in anderer Weise in der jüdischen Polemik gegen Jesus. Da gibt es diese sogenannte Toledot Jeschu-Literatur, die im Grunde genommen so als Kontrast zu den Evangelien das Leben Jesu erzählen und ihn eben als einen Zauberer darstellen. Und aber andererseits eben auch kein Problem, dass er Zauberer war, dass er Macht hatte, damit haben sie kein Problem. Und er hat diese Macht, weil es ihm gelungen ist, den Gottesnamen sich zu holen. Und das ist auch dann etwas, wie man sehen muss, wie kann man ihn trotzdem töten, wenn er den Gottesnamen erkennt. Also auch in diesem Bereich kommt die Macht des Gottesnamens ganz stark zum Ausdruck und ist wirklich etwas, was an die Grenze dessen geht, was eigentlich jüdische Theologie tragen kann. Aber da sieht man eben, der Midrasch darf. Ja, es ist nicht als Dogma formuliert, es ist erzählend und da können auch manche Sachen gesagt werden, die in andere Bereiche gehen. Frau Herritsch, Sie hatten sich nochmal gemeldet?
Danke.
Dann Herr Schneider. Sie sind noch stumm geschaltet. Funktioniert noch nicht. Immer noch nicht. Vielleicht können Sie es in den Chat schreiben. Sonst hatte sich Herr Smith noch gemeldet.
Nein, meine Hand war noch oben, habe ich jetzt weggeschaltet. Danke.
Herr Müller?
Ich habe mal eine Frage zum Text. Und zwar, Sie hatten ein oder zweimal während des Textes gesagt, das ist nicht halachisch. Was ist eigentlich ein halachischer Text? Was ist die Bedeutung von halachisch?
Ein halachischer Text ist ein Text, der sich mit Vorschriften der Tora, wie man Gebote erfüllen soll, befasst.
Ist das mehr oder weniger?
Sich auf konkrete Lebenspraxis bezieht.
Eine Vorschrift?
Ja, Vorschrift oder Verbot und sich damit befasst, wie das ausgelegt wird in seinen Details.
Also keine Mitzwa.
Doch, auch eine Mitzwa, ja.
Eine Mitzwa.
Ja. Und das sind eben die Dinge, die letztlich entscheidend sind. Und da kann man irgendwann, also man kann sich endlos diskutieren, aber irgendwann muss man halt entscheiden, die Halacha ist so oder so.
Ja.
Und von daher ist da dann zumindest fürs praktische Leben irgendwann der Punkt, wo halt entschieden wird. Man macht es so. Und diese Notwendigkeit besteht bei solchen Texten nicht. Man muss ihn nicht auf irgendeine theologische Auslegung, die sozusagen keine praktische Auswirkung hat, festlegen.
Aber wenn sie festgelegt ist, ist sie bindend.
Wenn sie halachisch festgelegt ist, ja. Das
wie
ist wenn,
das
wenn eben, sozusagen, es gibt im Talmud die endlosen Diskussionen der Rabbinen und irgendwann, meistens kommt es gar nicht im Talmud, sondern in der späteren Literatur heißt es dann eben, und die Halacha ist so und so.
Wer legt das fest?
Die Mehrheit der Rabbinen, das hatten wir ja schon mal gesehen, dass die mündliche Torah, also entweder die Überlieferung vom Sinai ist oder Sachen, die so nicht überliefert sind, sondern neu entschieden werden müssen, das geht nach der Mehrheitsentscheidung. Wobei das, also es geht heute nicht mehr so. Das ging zu der Zeit, wo der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof mit den 71 Gelehrten noch existiert hat. Die haben nach Mehrheitsentscheidung entschieden, wenn Streitfragen waren, was festgelegt wird. Frau Herritsch? Sie sind noch stumm geschaltet.
Mose hatte schon ein sehr starkes Privileg, dass er eigentlich von Gott selber geholt wurde. Also nicht über Dienstengel, nicht über Samuel, also den hat er ja fast vertrieben. Ne? Das war schon was Besonderes, dieses Verhältnis Mose und Gott. Und Gott hat diese starke Geste dann auch eingesegnet auf Mose.
Ja, könnte man sagen, dass zumindest in der Hinsicht Mose sich durchgesetzt hat, dass nicht der Todesengel kommt, sondern Gott sich selber damit befasst und es auch wohl auf eine sanftere Weise macht. Und dieses Sterben durch den Kuss Gottes, das gilt wirklich so als das Ideal eines friedlichen Todes, der von Gott gesegnet ist. Frau Dankowski.
Ich hoffe, es hält nicht auf, aber jetzt kommt mir doch nochmal diese Frage in den Sinn von dem biblischen Text her. Das hat ja sowas Einzigartiges, dass Gott selbst für das Grab sorgt und das Grab nicht aufzufinden ist. Und das bei so einer bedeutenden Person, das ist ja unter heutigen Verhältnissen völlig ausgeschlossen.
Ja.
Wenn man so ja, sich vor Augen führt, in welchem Ausmaß so etwas zelebriert werden kann heutzutage und auch was es für Folgeerscheinungen hat und auch das Ganze. Diese Verehrung der Heiligen wäre ja nicht denkbar, sage ich mal, ohne Gräber und so weiter. Also wie hat man sich das zu erklären oder was sind denn da an der Stelle vielleicht noch für Gedanken entwickelt worden?
Also ich denke, dass da im Gegensatz eben zu den späteren Midrashim die Tendenz da ist, bei aller Größe des Mose ihn Mensch sein zu lassen und ihn nicht eben auch durch ein bekanntes Grab zu einer zu sehr vielleicht bis ins Göttliche hinein verehrten Person zu machen, was eigentlich ja auch schon am Anfang bei seiner Geburt auffällt. Das heißt einfach, das Kind wird geboren, nichts Besonderes. Die Midrashim später erzählen, der Raum war von Licht erfüllt und alles Mögliche, was dazukommt. Das ist eine ziemlich deutliche Tendenz der Tora, letztlich dann doch die Proportionen zu wahren und zu warnen eigentlich. Denn von Josua, das wenn man am Ende vom Buch Josua sehen, wird ja beschrieben, dass er begraben wird. Und es wird ja selbst die Gebeine des Josef, die Mose mitnimmt, wird ja Josua schließlich begraben. Also da, und ich hatte auch einen modernen Text jetzt gesehen. Gott sei Dank, dass wir das Grab des Mose nicht kennen, sonst hätten wir noch einen Ort, um den sich die Religionen streiten würden. Also das kann man vielleicht wirklich vom Glück sagen. Und das, wobei, ist ja nicht so, dass es heute kein Grab des Mose gibt. Es gibt ja eins. Das ist ein muslimisches Heiligtum, Nabi Musa. Das ist, was sich auch nicht in dem Jenseits, sondern diesseits des Jordan befindet. Der, Und vielleicht war da, das ist zur Zeit der Kreuzfahrer entstanden, als der Sultan Saladin wohl auch muslimische Traditionen hier in der Umgebung von Jerusalem schaffen wollte. Aber vielleicht spielt da auch der Gedanke mit, dass es einfach nicht fair ist, dass Mose kein Grab hat. Ja, Herr Müller, Sie hatten sich nochmal gemeldet.
Ja, Frau Dankowski hat also meine Frage vorweggenommen. Genau dasselbe wollte ich auch fragen. Was lernen wir daraus oder was entnehmen wir daraus, dass eben der Moses mehr oder minder in den Himmel aufgefahren ist? Ob man es so nennen darf, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber die Bedeutung der Person, Moses, wird ja dadurch enorm hochgehoben. Also wenn ich mal dran denke, wie zum Beispiel Jan Assmann die Moses-Geschichte erzählt, die sieht ja ziemlich anders aus. Ja.
Natürlich, wo Sie auch gerade sagt, in den Himmel aufgefahren, da ist natürlich die Figur des Elia noch mal ein Stück anders. Denn Mose heißt, es heißt ja, Mose wird begraben. Während Elia wirklich in den Himmel auffährt und von daher dann auch die späteren jüdischen Traditionen kommen, dass er nicht wirklich gestorben ist. Das kann man bei Mose nicht sagen. Er ist eindeutig gestorben und begraben worden. Hat ihm Elia vielleicht sogar noch einiges voraus. Ja, vielleicht schauen wir noch, dass wir uns die beiden anderen Texte ansehen. Das eine, auch ein Text, den Leibowitsch zitiert bzw. erwähnt, nämlich ein anderer Midrasch, der letztlich einen argumentativen Weg findet, wo Mose in seinem Streit mit Gott letztlich Gott argumentativ gewinnt und Mose keine Möglichkeit mehr hat, sein Leben einzufordern. Also der Midrasch sagt, der Heilige gepriesen sei, er sagte zu Mose: Mose, wessen Sohn bist du? Mose, der Sohn Amrams. Und wessen Sohn war Amram? Mose, der Sohn Kehats. Und das Ganze geht noch weiter, einige Generationen zurück. Der Heilige gepriesen sei er. Ist einer von ihnen am Leben geblieben? Mose, alle sind gestorben. Der Heilige gepriesen sei er. Und du willst leben? Mose, Herr der Welt, der erste Mensch hat gestohlen und gegessen, was du nicht wolltest. Und dafür hast du ihn mit dem Tod bestraft. Aber ich, habe ich etwa etwas vor dir gestohlen? Und du hast bereits über mich geschrieben, mein Knecht Mose treu in meinem ganzen Haus. Wie kann ich da sterben? Der Heilige gepriesen sei er. Bist du etwa größer als Abraham, den ich mit 10 Prüfungen geprüft habe? Mose, aus Abraham ging Ismael hervor, dass seine Nachkommen deine Nachkommen in Untergang bringen. Der Heilige gepriesen sei er. Bist du größer als Isaak? Mose, aus Isaaks Lenden wird hervorgehen, wer dein Haus zerstören wird, und seine Nachkommen werden deine Nachkommen töten. Der Heilige gepriesen sei er. Habe ich dir etwa gesagt, dass du den Ägypter töten sollst? Mose, du hast alle Erstgeborenen Ägyptens getötet, und ich soll wegen eines Ägypters sterben? Der Heilige gepriesen sei er. Und bist du mir ähnlich, tötest und bringst zum Leben? Kannst du zum Leben bringen wie ich? Und dazu schreibt Jeschajahu Leibowitsch: Plötzlich erinnert der ewige Mose an etwas, das vor 40 Jahren geschehen ist. Er hat Leben genommen. Zwar nahm er das Leben eines Ägypters, der einen Hebräer geschlagen hatte, aber er nahm Leben. Und wenn das so ist, auf welcher Grundlage verlangt er Leben? Die Auseinandersetzung bekommt einen höchst dramatischen Wendepunkt, als Mose es wagt, eine vorwurfsvolle Rede vor dem Höchsten zu führen und sagt: Du bestrafst mich dafür, dass ich den Ägypter getötet habe. Du hast alle Erstgeborenen Ägyptens, die nicht gesündigt hatten, getötet. Und ich soll wegen eines Ägypters sterben? Und darauf bekommt er die schlagende Antwort: Bist du mir ähnlich? Ich bringe zum Leben und töte. Das Leben, das der Mensch hat, von mir kommt es und ich habe das Recht, es zu nehmen. Aber du, kannst du zum Leben bringen? Wer hat dir das Recht gegeben, Leben zu nehmen? Wir sollten an diese Dinge denken, die einer von den homiletischen Auslegern der Amoräer gesagt hat. Selbst in diesem Fall, wo Mose einen Ägypter tötet, der einen Hebräer geschlagen hatte, und sein Tun daher gerechtfertigt ist, stehen wir dennoch vor dem furchtbaren Problem. Hat der Mensch das Recht, das Leben eines anderen zu nehmen? Aus was für einem Grund und welcher Begründung auch immer. Daran muss man in den Situationen denken, in denen wir es als legitim ansehen, das Leben eines Menschen zu opfern oder das Leben eines Menschen zu nehmen, um etwas willen, das scheinbar einen höheren Wert hat als das Leben eines Menschen. Trotz allem bleibt die Frage bestehen. Nehmen wir uns damit nicht eine Autorität, die nur Gott hat, der Leben gibt und daher das Recht hat, es zu nehmen? Ja, da kommt auch noch mal ein anderer Gedanke rein dazu. Nachfragen, Anmerkungen? Herr Müller, Sie sind stumm geschaltet.
Ja, ich habe. In der Tora steht aber von dieser Art der Bestrafung nichts. Weil er wird doch, soweit ich mich erinnere, er wird doch bestraft wegen des Wasser im Felsen da und noch ein Grund war da. Ja.
Das ist die Freiheit des Midrasch. Und hier auch, und vielleicht auch das moralische Empfinden. Das war nicht in Ordnung, dass Mose das getan hat, auch wenn das in der Tora nie behandelt wird, aber das wird hier aufgeworfen. Frau Wichtbauer?
Ich habe eine Frage zum Verständnis, und zwar in diesem Teil Midrasch Tod des Mose. Also bist du etwa größer als Abraham und dann Mose? Aus Abraham ging Ismael hervor, dass seine Nachkommen, deine Nachkommen den Untergang bringen. Und dann sagt Gott wieder, bist du größer als Isaac? Und Mose, aus Isaaks Ländern wird hervorgehen, wer dein Haus zerstören wird. Und seine Nachkommen werden deine Nachkommen töten. Ich verstehe das nicht.
Ja, da steht natürlich die für die jüdische Auslegung selbstverständliche Tradition hinter, dass Ismael eben der Stammvater der Araber ist.
Ja, und das ist
natürlich
klar.
Auch, ja. Obwohl das hier, also wird kein konkretes Beispiel in dem Fall gegeben, aber zu sagen, es hat dann in der späteren Zeit Feindschaft von den Nachkommen Ismaels gegeben. Und bei Isaak, das ist eindeutig. Es wird ja auch von dem gesprochen, der dein Haus zerstören wird. Das geht auf Esau, der eben in der jüdischen Tradition später zunächst mit dem heidnischen Römischen Reich identifiziert wird. Und das ist dann eben das Römische Kaiserreich, das den Tempel zerstören wird. Und später auch mit der Kirche. Also Esau ist die Chiffre für die späteren Feinde. Und hier sagt eben Mose sozusagen, ich habe keine Söhne, mit denen solche Sachen passiert sind, wie es bei Abraham und Isaak der Fall war.
Aha, okay, ja, danke.
Gut, ich denke, dann wenden wir uns noch dem letzten Text von Soloveitchik zu. Da schließen wir auch ein bisschen den Kreis mit, wer von Anfang an dabei war. Ich hatte bei dem ersten Abschnitt zu Genesis hatte ich auch einen Text von Soloveitchik genommen, wo er die beiden Schöpfungsberichte erklärt hat als unterschiedliche Naturen des Menschen. In Genesis 1 der Mensch als der schöpferische Wissenschaftler und in Genesis 2 mehr der meditative Mensch, der versuchte, Gott zu verstehen. Da hatten wir mit angefangen. Und in einem anderen seiner Bücher, Der halachische Mensch, da geht Soloveitchik auf das Verhältnis des Judentums zum Tod ein. Das ist vielleicht sogar sein wichtigstes Buch. Eigentlich der halachische Mensch, also der Mensch, der nach der Halacha lebt, das ist das Ideal des Menschen für Soloveitchik. Und er stellt das einerseits dem Wissenschaftler, der sich eben mit einer Erkenntnis zufrieden gibt, gegenüber, aber auch dem, was man traditionell unter religiösem Menschen versteht, stellt er das gegenüber. Das können wir jetzt gleich am Anfang ein bisschen verstehen. Der halachische Mensch hat nicht dieselbe Verbindung zur Transzendenz wie sie sich unter den gewöhnlichen religiösen Menschen findet. Der halachische Mensch strebt nicht nach einer transzendenten Welt, nach den höchsten Sphären einer lauteren und reinen Existenz, denn die ideale Welt, die Sehnsucht und das Lieblingskind des halachischen Menschen wurde nur zu ihrer Verwirklichung in dieser realen Welt geschaffen. Diese Welt repräsentiert das Programm der Halacha und den Hintergrund des Lebens des halachischen Menschen. Hier kann die ideale Welt sich in hohem oder geringem Maß verwirklichen. Hier kann sie sich konkretisieren und in die Tat umgesetzt werden. Hier in dieser Welt erwirbt der halachische Mensch seine Welt. Eine Stunde von Torah und Geboten in dieser Welt ist besser als das ganze Leben der kommenden Welt, sagt der Tanaite im Traktat Avot. Und dies ist das Schlagwort des halachischen Menschen. Der gewöhnliche religiöse Mensch wird einen solchen Ausspruch nicht verstehen und mit einem Gefühl der Verachtung und des Hasses auf ihn reagieren, als wolle er, Gott verhüte, das erhabene und reine Leben nach dem Tod leugnen. Das Judentum hat ein negatives Verhältnis zum Tod und zu den Toten. Der Tote verunreinigt, das Grab verunreinigt. Jemand, der von einem Toten verunreinigt wurde, ist 7 Tage lang unrein und es ist ihm verboten, Heiliges zu essen und das Heiligtum zu betreten. Ein Naziräer, der sich an einem Toten verunreinigt hat, verliert die ersten Tage seines Gelübdes, muss eine Rasur der Unreinheit vornehmen und ein Opfer darbringen. Den Priestern des Ewigen ist es verboten, sich an Toten zu verunreinigen. Je höher jemandes Heiligkeit im Vergleich zu seinem Nächsten ist, desto strenger sind die Verbote, sich zu verunreinigen. Ein Laienpriester verunreinigt sich an den 7 nächsten Verwandten. Der hohe Priester und wie er der Naziräer verunreinigt sich nicht einmal an ihnen. Und während viele Religionen im Phänomen des Todes ein positives Schauspiel sehen, das das religiöse Empfinden und Bewusstsein unterstützt und ihm hilft, und daher den Tod, den Toten und das Grab heiligten. Denn hier ist die Schwelle zur Transzendenz, das Tor zur kommenden Welt, ein Fenster voller Licht, aufgerissen in einen höchsten und erhabenen Bereich, erklärte das Judentum Unreinheit hinsichtlich des Toten, verabscheute den Tod, das Vergehen und das Hinsterben, wählte das Leben und heiligte es. Das treue Judentum, das Sprachrohr der Halacha, sieht im Tod einen enormen Gegensatz und einen erschreckenden Widerspruch zum gesamten religiösen Leben. Die Halacha interessiert sich nicht im geringsten für die transzendente Welt. Die kommende Welt ist eine ruhige und sorglose Welt, ganz und gar gut, lange während und ewig, in der der Mensch Lohn für die Gebote bekommt, die er in dieser Welt erfüllt hat. Aber das Empfangen von Lohn ist keine religiöse Tätigkeit. Und daher zieht der halachische Mensch die reale Welt der transzendenten Existenz vor. Denn hier kann der Mensch schaffen, handeln, Früchte bringen. Aber dort hat er keine Möglichkeit, etwas zu ändern. Heiligkeit ist die Heiligkeit des jetzigen, irdischen Lebens. Aber Joshua ben Levi sagte, als Mose in die Höhe hinaufstieg, sagten die Dienstengel vor dem Heiligen, gepriesen sei er, Herr der Welt, was hat ein von einer Frau Geborener unter uns zu suchen? Da sagte der Heilige, gepriesen sei er, zu Mose, gib ihnen eine Antwort. Er sagte vor ihm, Herr der Welt, was steht geschrieben in der Tora, die du mir gibst? Ich bin der Ewige, dein Gott, der sich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Er sagte zu ihnen, also den Engeln, seid ihr nach Ägypten herabgezogen, wurdet ihr Pharao versklavt? Was steht in ihr? Gedenke des Schabbattages, ihn zu heiligen. Verrichtet ihr etwa Arbeit, dass ihr ruhen müsst? Weiter, was steht in ihr? Ehre deinen Vater und deine Mutter. Habt ihr Vater und Mutter? Weiter, was steht in ihr? Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen. Gibt es zwischen euch Eifersucht? Gibt es zwischen euch den bösen Trieb? Sofort gaben sie ihm Recht. Der Heilige, gepriesen sei er, will seine Tora nicht den Dienstengeln übergeben, den Geschöpfen der transzendenten Welt. Er übergab die Tora Mose, der sie auf die Erde hinunterbrachte und unter den Menschen wohnen ließ, die in Finsternis und im Schatten des Todes dasitzen. Die Erde und das körperliche Leben sind der Boden für die halachische Wirklichkeit. Nur vor dem tatsächlichen, konkreten Hintergrund des Lebens dieser Welt kann die Tora Wirklichkeit werden. Engel, die nicht essen und nicht trinken, nicht miteinander konkurrieren und nicht aufeinander eifersüchtig sind, sind für den Empfang der Tora nicht angemessen und nicht geeignet. Aufgrund dieser Weltsicht können wir die merkwürdige Skizzierung im Charakter der großen Israels und der Riesen der Halacha begreifen. Die Angst vor dem Tod. Der halachische Mensch fürchtet von Zeit zu Zeit den Tod. Der Schrecken vor dem Vergehen überfällt ihn ab und zu. Mein Onkel, Rabbi Meir Berlin, erzählte mir, dass er einmal mit Rabbi Chaim, das war sein Großvater, in einem Gästehaus in Libau am Strand der Ostsee weilte. Eines klaren Morgens, als er bei Sonnenaufgang aufstand und auf den Balkon ging, fand er Rabbi Chaim, der dort saß. Sein Kopf zwischen beiden Händen, sein Blick auf die Morgendämmerung gerichtet, ganz und gar versunken in der ästhetischen Erfahrung dieses prächtigen kosmischen Schauspiels und ganz und gar unter der Last einer das Herz zerbrechenden Melancholie und düsterer Traurigkeit liegt. Rabbi Berlin ergriff Rabbi Chaim beim Arm und schüttelte ihn. Was betrübt dich und macht dir Sorgen, mein Lehrer und Meister? Verursacht dir etwas eine Schwäche des Verstandes? Ja, antwortete Rabbi Chaim, der halachische Mensch, ich denke nach über das Ende jedes Menschen, den Tod. Also es ist sicher etwas auf die Spitze getrieben, könnte man sagen, aber es ist etwas, was uns auch so ein bisschen vielleicht helfen kann, dieses Ringen des Moses um den Tod, um das Leben zu verstehen. Ja, sind da Anmerkungen? Frau Heretsch.
Ist das auch gängige Lehrmeinung? Also das hier steht ja, das Judentum hat ein negatives Verhältnis zum Tod und zu den Toten, Seite 7 unten. Es wird mit der Verunreinigung dann begründet. Wir sehen Tod ja eher als Durchgangsstation zu Gott hin.
Also das ist, wie gesagt, er treibt es auf die Spitze. Es würden nicht alle in dieser Radikalität so sagen. Aber grundsätzlich schon zu sagen, wir glauben zwar an eine Welt nach dem Tod und wir glauben, dass es da ein ewiges Beisein bei Gott gibt, aber weil uns, wir sehen eigentlich unseren Lebenssinn da drin, nach der Tora zu leben, so wie wir auch vorhin das Argument des Mose hatten, solange ich lebe, kann ich dich noch preisen. Sozusagen der ganze Sinn des Menschen ist ein Sinn in dieser Welt, nicht in der kommenden Welt. Und das ist sicher, zumindest von der Akzentsetzung her, etwas, dass das Judentum wirklich sich zunächst mal mit dem Leben auf dieser Welt befasst. Und es wichtig findet, was in der geschieht. Herr Smith.
Ja, ich wollte nur eine Bemerkung machen, bevor Sie ganz nicht mehr sprechen können. Ich wollte nur sagen, für mich, diese letzte Text, die von, das, wenn Gott in der Himmel ist und Mose in der Himmel ist und dann gefragt wird, dass er die Menschen, die Dienstengel da antworten soll. Ich selber habe den Gefühl, dieses ganze Text auch, was ich gerade auch gesagt habe, wir müssen die Tora leben. Das bringt uns Christen ein, mir hat das jedenfalls auch sehr auf den Boden gebracht. Also darum geht es und nicht um etwas, um später etwas in den Himmel zu verdienen. Also das ist nur meine Gedanke so. Das erkläre ich manchmal auch Menschen, die ich dann mit dem ich Bibel lese, und dann habe ich eigentlich diese Gedanke eigentlich immer im Blick. Und ich habe auch von ein Schüler von Soloveitschik lehren können, von Marx, wie Marx.
Ja. Frau Fichtbauer.
Ja, ich möchte darauf aufmerksam machen, dass also die moderne Theologie auch nicht und meine Religionskollegen auch sich immer gegen den Himmel ausgesprochen haben. Und sie sprachen immer vom Reich Gottes. Das ist also der Idee des halachischen Menschen nicht mal so fern, die ja sagt, die reale Existenz ziehen wir der Transzendenten vor. Hier kann der Mensch schaffen, handeln, Früchte bringen und dort hat er keine Möglichkeit, etwas zu ändern. Heiligkeit ist die Heiligkeit des jetzigen irdischen Lebens. Das ist durchaus auch in der modernen christlichen Theologie heute angesiedelt. Ja. Mhm.
Ja, ich denke, da hat sich auch einiges im Gegensatz zu früheren christlichen Theologien, die alles auf das Jenseits verlagert haben, hat sich sicher auch einiges in moderner christlicher Theologie getan. Ja, wir sind am Ende der Tora, ein ganzes Jahr lang. Viele waren vom Anfang an dabei und haben jetzt zum Schluss nochmal Mose die Ehre gegeben. Und ja, also ich fand es einfach faszinierend und war für mich natürlich auch eine große Herausforderung. Ich lese jedes Jahr den Wochenabschnitt und mache mir immer Gedanken, aber wirklich jede Woche etwas zu produzieren dazu war natürlich nochmal eine besondere Herausforderung, wo ich auch viele Sachen, wo ich mal so ein bisschen was von gehört hatte, denen weiter nachgegangen bin und von daher natürlich da eine Menge an Früchten rausgekommen ist. Und ja, heute müssten wir eigentlich uns frontal treffen, um, wie es sich gehört, mit der Tora zu tanzen. Ich werde das am Schabbat tun, aber das ist dann so die Nachteile des Zoom, dass das dann nicht geht. Aber
lassen Sie bitte, wenn Sie tanzen, lassen Sie das Singen besser sein.
Gehe ich von aus, ja. Meine Stimme ist da im Moment nicht so ganz begeistert von. Frau Rikowski und Frau Heretsch.
Kollegin war noch vor, die Frau Wiebke.
Ja. Wiebke. Schwierige Vereinheit, ich weiß. Zum Glück geht es ja weiter. Aber ich möchte noch meiner Begeisterung Ausdruck verleihen und meiner Anerkennung und tiefen Dankbarkeit, also für die enorme Arbeit, die Sie sich hier Woche für Woche machen. Ich glaube, ich kann erahnen, was es bedeutet. Da steckt ganz viel drin. Also tausend Dank wirklich, dass wir das daran immer wieder Anteil haben können und daran, also darin so viel Gesprächsstoff haben und so viel lernen können. So.
Wir schließen uns. Ich schließe mich meiner Frau an, die hat natürlich recht.
Ja. Frau Heretz.
Ja, ich möchte auch ganz herzlichen Dank sagen. Ich bin im Januar wieder dabei, weil ich jetzt etwas mehr mit meinem Chor schauen muss. St. Vojila in Innenstadt. Wir haben jetzt einfach einige Messen zu singen, Weihnachten, Advent etc. Und die Proben sind immer dienstags und es muss ein bisschen Kontinuität auch wieder rein. Aber mein ganz besonderer Dank gilt auch Ihnen, Tamar. Es war super. Es war sehr, sehr, dass man gut mitgehen konnte und die Texte und die verschiedenen Ausleger, aber auch die Bibelstellen dann selber. Danke für das breite Spektrum und die Auslegungstexte. Und Frau Zucchetto, Sie arbeiten irgendwie Tag und Nacht. Man kann samstags eine E-Mail schicken, Sie beantworten die. Ich habe das eingestellt, am Wochenende was zu fragen, aber Sie sind immer ansprechbar und danke und auch der Akademie. Bleiben Sie alle gesund und munter und ich sag mal bis Anfang Januar, dritter Teil.
Gut. Frau Krüger-Dohm?
Ich schließe mich dem Dank voll an.
Ja, ich kann natürlich theoretisch, so wie es die jüdische Tradition macht, auch nochmal mit dem Wochenabschnitt neu anfangen. Und wir haben gedacht, wo wir natürlich noch unendlich viel zur Tora sagen könnten, ist es vielleicht doch spannender mit neuen Büchern anzufangen. Und von daher geht es dann gleich nächste Woche mit Josua weiter. Und das erste Kapitel von Josua ist ja auch die Prophetenlesung von Simchat Torah. Also dann habe ich das gerade gelesen und kann da dann gleich weiter einsteigen. Ja, und ich freue mich also, wenn viele wieder da sind, sofort oder eben wie Frau Heretz dann nach einer kurzen Pause wieder.
Ich würde auch gerne noch, Tamar, dir ganz herzlichen Dank sagen und auch Ihnen, die Sie die ganze Zeit mitgegangen sind. Und ich glaube, für die meisten gilt ja der christliche Hintergrund. Ich sag mal, wenn wir uns so intensiv, ich sag mal, in unsere Leseordnung vertieft hätten oder das so ernst nehmen würden, dann hätten wir da auch noch einiges zuzulernen, glaube ich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es für mich so, dass ich einfach selber auch feststelle, dass es den Horizont nochmal deutlich erweitert. Und ja, ich glaube, das Christentum ohne das Judentum überhaupt nicht zu verstehen ist. Und auch die Frage, ich sag mal, wir sind ja so ein bisschen leider groß geworden mit dem Antijudaismus zu sagen, auf der einen Seite haben wir den Gott der Liebe und auf der anderen Seite den Gott des Gesetzes. Und wir haben jetzt gerade heute nochmal, finde ich, ganz deutlich auch gesehen, wie zentral wichtig es im Grunde genommen ist, all das ernst zu nehmen, die Möglichkeiten im Hier und Jetzt nach dem zu leben, was wir verstanden haben von dem, was geoffenbart ist und darum auch zu ringen. Also das fand ich schon, Tamar, dass du dir ja ganz viel Sorgfalt darauf verwendet hast, tief zu graben in der jüdischen Tradition und von vielen Richtungen aus es anzuschauen. Also ich glaube, das ist bei allen auf fruchtbaren Boden gestoßen und so freuen wir uns auf weitere Lektüre auf jeden Fall mit dir. Ich wollte noch für mich sagen, dass ich nächste Woche nicht dabei sein kann. Das heißt, den Start in die neue Reihe wird die Frau Reinders machen, die Moderation, und die Frau Schöpkens wird auch den Text dann schicken, weil ich am kommenden Wochenende tatsächlich da mal nicht da bin und auch nicht erreichbar bin. Genau, aber danach bin ich dann wieder mit dabei. Wer sich noch nicht angemeldet hat, möge das bitte noch tun, noch kann ich es weitergeben, aber Sie können sich auch direkt bei der Akademie anmelden. Das hat ja die meisten Male auch gut geklappt. In dem Sinne, ja, Ihnen noch einen schönen Abend und auf ein frohes Wiedersehen. Bis bald.
Wiedersehen.